begrüßen zu dürfen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sabino Vollbart, dass er zurückgekehrt ist an eine Stätte seines Wirkens und dass Sie sich bereit erklärt haben, uns zu helfen, unsere Bild mit mehr Carbone zu erfüllen, dass wir auch besser verstehen, was wir sagen. Natürlich stört es viele von uns, die hier sind, wenn während des Bildes geschwatzt wird, obwohl ich mich nicht ausnehme, ich könnte auch ein bisschen ruhiger sein, aber ich hoffe, dass wenn wir eben heute nochmals und die nächsten zwei Wochen etwas erfahren, wie wichtig die Fehler ist und was wir eigentlich mit unserer Fehler bezwecken, was wir sagen, dass wir dann das Ganze nochmals mit mehr Ernst und Tiefe angehen können. Vielen Dank.
Danke. Danke, Dr. Römer. Zur Einführung zum heutigen Shiur möchte ich, Damen und Herren, erstens meine Danksagung äußern, weil ich bis vor kurz, während anderthalben Jahr, circa 60 Lehrer hatte in Bezug auf dem Gebet, dem Siddur. Ich habe nämlich das gute Glück gehabt, an einem Projekt zu arbeiten, eine von zwei Leuten, die es geführt haben, für den amerikanischen Rabbinerverband, die im nächsten eine eigene Version des Art Scroll Siddurs herausgeben werden, in Zusammenarbeit mit Art Scroll. Da haben wir Material, also einer unserer Ziele war es, um einigermaßen demokratisch das Wissen des Rabbinerverbandes zusammenzufassen, zu präsentieren. Und haben deshalb einen Brief, Rundschreiben, rundgeschickt an den ca. 1000 Mitglieder der Organisation. Und zahlreiche Leute haben dann Material eingereicht. Und als einige von diesen Erklärungen, Erforschungen und so weiter, wuchs eine richtige Beziehung auf, in dem wir uns vertieft haben, in dem, dass die Leute geschrieben haben und versucht haben, noch mehr von diesen Leuten zu lernen. Und manchmal haben so einige Leute einen sogar sehr wesentlichen Beitrag leisten können. Und ich habe das gute Glück gehabt, von diesen Leuten deshalb auch lernen zu können. Was ich hier heute präsentieren werde, ist sehr wenig von mich, sehr viel von diesen anderen Leuten. Manche werde ich auch, also eine davon werde ich ganz besonders heute beim Namen erwähnen, das ist Rabbiner Barry Freundel. Rabbiner Barry Freundel ist Rabbiner in Washington D.C., hat eine Synagoge dort und Professor an der Georgetown University in Washington. Ganz besonders in Bezug auf Segenssprüche, auf Bruches, habe ich von ihm viel gelernt, so wie auch von anderen Leuten. Also, schauen wir erstens den Begriff Segenssprüche an. Das Gebet, wie wir es kennen, das formelle Gebet, besteht eigentlich aus drei Arten Texten. Es gibt, oder vielleicht man kann sagen vier Arten Texten. Es gibt Gebete, Lobgebete, Preisgebete, Bittgebete, was nur sonst, die vom Tanach stammen. Hauptsächlich von Tehillim, aber auch, wie zum Beispiel, wenn Sie den langen Tachanun von Montag und Donnerstag anschauen, werden Sie dort eine Reihe Verse sehen, die von einem Gebet kommen von Daniel, also von dem Buch Daniel. Nicht alles kommt also aus Tehillim. Das ist eine Art Text. Texte von Gebete der langen Vergangenheit, die wir weiterhin verwenden. Es gibt auch Texte, die wir lernen. Ich habe anfänglich gesagt, drei oder vier Arten Texte. Man kann streiten, ob das zu Gebet gehört, weil eigentlich wird es gelernt, nicht gebetet. Zum Beispiel die Korbanos. Wir fangen das Morgengebet an. Es gibt die Morgensegensprüche, die wir heute als Hauptthema haben. Und nachher lesen wir einige Abschnitte, die verbunden sind mit dem Tempeldienst im Beshamikdosh. Und erst nachher fangen wir an mit den Psuche de Simra, mit den Lobversen. So auch am Ende des Gebetes, besonders Shabbos und Yom Tov, haben wir nach Musaf ein Stück, das gelernt wird. Ähnliche Abschnitte wie zu Korbanos. Es gibt die Gedanke, dass man Lerntexte hat. Texte, die also weniger mit Gebet zu tun haben, aber doch Teil ausmachen des Zidus. Dann gibt es Texte von Gebete, die geschrieben wurde über die Jahrhunderte und länger. Zum Beispiel die Piyutim, die Slichos, Techinos, verschiedene Arten Gebeten, die als längere Stücke geschrieben wurden, aber die aus der Zeit nach dem Tanach, eigentlich sogar nach dem Talmud, stammen. Als vierter Art Text haben wir das Thema von heute, nämlich Brochus, Segensprüche. Wie Sie merken, aus dieser Klassifikation trennen wir ganz deutlich einerseits zwischen den ältesten Gebeten, die aus dem Tanach stammen, und andererseits aus ebenfalls sehr alte Gebete, aber nicht aus dem Tanach stammend, die Segensprüche. Segensprüche kennen wir aus dem Tanach fast nicht. Wenn wir die Formel Boruch und etwas nachher kennen, dann ist diese Formel, wenn wir diese aus dem Tanach kennen, finden wir es aber kaum im Tanach. Es gibt so bekanntlich, ein Segensspruch ist es Boruch Ato Hashem Lamdeni Chukecho, das ist ein Vers im 119. Kapitel von Tehillim. Gelobt bist du, Ewiger, der mir deine Gesetze lehrt, deine Verordnung. Wir haben auch in Divrei Hayomim, in Chronike, haben wir Vayborech David, und das ist David HaMelech, das stammt schon von seiner Zeit, er hat gesegnet, Boruch Hato Hashem, Elokei Yisrael Ovinu, Meolam Adolam, gelobt bist du, Ewiger, der Gott Allmächtige, Elokei Yisrael Ovinu, von unserem Vater Israel, von Ewigkeit bis Ewigkeit bist du gesegnet. Das ist der Vers, der am nahesten zur Formel von unseren Segensprüchen kommt. Sonst haben wir eigentlich keine Segensprüche im Tanach. Nicht in dieser Form. So, was ist typisch an Segensprüche? Wir fangen an und sprechen Gott direkt an. Baruch Ato Hashem. Gelobt bist du Ewiger. Und dann wechseln wir zur Drittperson. Elokeinu Melech HaOlam. Borei und so fort, was ist das nur sonst, wie wir nur enden sollen. Diese Formel ist eine neue Formel. Ich würde sagen, obwohl dies mit viel Spekulation verbunden ist, dass die Formel Baruch Ato Hashem, Elokeinu Melech und so weiter, dass diese Formel die große Gebetserneuerung ist, der Anfang der Zeit des zweiten Beis Hamikdash. Der Talmud macht betont, sowohl der Talmud Bavli als auch der Jerusalem Talmud betonen, dass die sogenannte Anshei Knesset HaGedolah, die Leute der großen Versammlung, eine wichtige Rolle gespielt haben in der Gestaltung des Gebetes, wie wir sie heute kennen. Aber dafür gibt es viele andere Quellen, die uns zeigen, dass vor 2000, 2200, 2300 Jahren man nicht gleich gebetet hat wie heute. Es gab eine gewisse Evolution. Was ist die größte Erneuerung, glaube ich, von den Anzüglichen St. Donner? Dass man übergegangen ist zu dieser neuen Formel. Boruch Ator Hashem. Diese Formel ist eine sehr tiefe, profunde Formel. Weil sie bedeutet, betont, dass der Mensch direkt Gott anspricht. Das ist keine einfache Sache. Sie betont die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Wenn wir also uns überlegen, was Dr. Nordmann zur Einführung gesagt hat. Und sie die Hoffnung haben uns mehr mit unserem Gebet zu verbinden. Dass wir statt zu schwatzen bewusst werden, was wir sprechen, wenn wir beten. Und was es bedeutet, in der Hoffnung, dass wir uns mehr besinnen werden, glaube ich, dass dieses Geheimnis, wo ich bin persönlich ganz sicher davon, dass das hauptsächlich von Anschlüsse der stammt, dass das die Haupt, der wichtigste Zutat ist, um zu verstehen, wie in dem Satz, da lief Nehemia atu omed, erinnere dich daran, wisse, vor wem du stehst. Bewusst zu werden, dass wir in eine direkte Beziehung, in einem direkten Gespräch mit Gott stehen, wie jemand mal sagte, als er ein Telefonat abbrechen müsste, Entschuldigung, ich habe einen Termin. Ja, mit wem hast du einen Termin? Ich habe einen Termin mit Gott. Bald ist Mincha. Wir haben bisher gesprochen von den ersten drei Worten. Was aber mit der Endung der Buches? Wie wir in der zweiten Hälfte dieses Vortrages herausfinden werden, im Detail herausfinden werden, wurde fast jeder Segensspruch wurde so geschrieben, dass die Endung inspiriert wurde von einem Vers in Toro Shebichtav, im Tanach. Zum Beispiel, wir haben unter den Morgensegensprüchen: Gelobt bist du, ewiger, Baruch Atu Hashem, Elokeinu, Melech Ha'olam, Pokeach Ivrim, der Blinde sehend macht, nachher Malbish Arumim, der Nackte bekleidet, Matir Asurim, der Gefesselte befreit, Zokev Kufufim, der die Gebeugte aufrichtet. Wenn Sie schauen im 147. Psalm, eine Sekunde, den sagen wir täglich zu dem Psuke des Simro. Habe ich hier. Das war 146, Entschuldigung. Der erste nach Aschre. Ja. Wir haben in der zweiten Hälfte des Psalmes: Hashem Matir Asurim, Gott ist der, der die Gefesselte befreit. Hashem Pokeach Ivrim, er macht die Blinden sehend. Zokev Kufufim, macht die Gebeugten recht aufstehen. Wir sehen direkt, wie eigentlich die Endung der Woches, wie wir sie täglich haben, aus diesem Text genommen wurde. Andere Woches inspirieren sich selbstverständlich von anderen Stellen. Fast alle Woches kommen so aus einem Vers. Und wie wir sehen werden, wenn wir dazu zurückkehren bald, ist jede Ausnahme eine bedeutende Ausnahme. Wir müssen immer die Frage stellen, wenn es einen Segensspruch gibt, der nicht mit einer Formel endet, die uns aus dem Tanach bekannt ist, müssen wir die Frage stellen, weshalb unsere Weisen gewählt haben, um so eine Bruche, so einen Segensspruch zu schreiben, zu verfassen, der nicht mit einer Bibelformel endet. Wenn wir die Segenssprüche des Morgens anschauen, besonders die, die wir angefangen haben anzuschauen, sehen sie aus wie eine entweder ein Durcheinander, eine große Sammlung von vielen Dingen, die nicht notwendigerweise zueinander gehören, oder möglicherweise umgekehrt entdecken wir was wir eine Litanie nennen. Eine lange Liste, wo immer nur etwas Kleines sich ändert. Hier haben wir eine Litanie, eine lange Liste von Lob zu Gott. Das und 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 das. Sind diese Segensprüche, formen sie eine Einheit oder nicht? Formen sie eine Einheit, dann bringt das eine zusätzliche Bedeutung vielleicht. Formen sie keine Einheit, dann müssen wir die Frage stellen, warum finden wir sie zusammen und wie sollen wir jede von diesen Segensprüchen verstehen? Die Antwort läutet ganz gut jüdischerweise beides. Die Segensprüche stammen aus zwei Stellen im Talmud. Im Talmud Bavli haben wir eine Stelle im Traktat Broches, das Samach Amud Beis, und eine Stelle im Traktat Menuchas, das Mem Gimel Amud Beis, glaube ich auch, richtig? Ja, glaube ich auch. Ja, auch Amud Beis. Dass sie aus zwei verschiedenen Stellen stammen, zeigt uns bereits, dass sie ursprünglich keine Einheit bildeten. Heute werden sie im Siddur zusammengedruckt. Aber das war nicht immer so. Wenn sie, wie gesagt, nicht eine Einheit bilden, dann müssen wir die Frage stellen, was bedeutet jede von diesen Segensprüchen? Sagt der Talmud im Broches, wenn der Mensch aufwacht, das ist die erste Sache, dass man macht, wenn man aufwacht. Keiner möchte etwas vorschlagen? Was? Modern? Das Problem ist, dass Modern im Talmud nicht vorkommt. Modern wurde anscheinend von Rabbi Moshe Ibn Machir, ein Kabbalist aus dem 16. Jahrhundert, geschrieben. Es ist derselbe Mensch, der uns den Minhag geschenkt hat, Shira Malos zu singen vor den Menschen oder an Wochentagen Al-Haus Bovel. Er hat Modeani geschrieben. Vorher, im 15., 14., 13. Jahrhundert, geschweige es zur Zeit von der Gemorre und Zeit des zweiten Mesamikdosh, hat kein Mensch gehört von diesem Modeani. Das lässt uns natürlich die Frage stellen, weshalb der Moshe Ibn Machir den Wunsch äußerte, ein Modeani zu schreiben. Die Gemorre sagt, also wenn wir jetzt Modeani beiseite legen, muss ich wieder um die Frage stellen, was wäre dann das Erste, das wir tun, wenn wir aufstehen? Waschen die Hände, richtig? Und haben wir alles gelassen sein. Nur wiederum steht nicht das im Talmud. Die erste Sache, die man tut, wenn man aufwacht, sagt der Talmud.
Die Augen.
Nein, bevor, dass man die Augen aufmacht, vorher. Man wacht sich auf. Auf den Wecker hauen, da kommt dazu auf. Gut. Elokai, Neshomo, Shanasato, Bita, Elohi. Wir fangen an mit dem Segensspruch Elokai, Neshomo, Shanasato, Bita, Elohi. Das ist etwas sehr, sehr Komisches. Warum? Ich glaube, alle unter uns, wir haben alle wahrscheinlich das schon mal gelernt, oder fast alle, wir waschen erstens die Hände. Und wir sprechen, die erste Sache, dass man sprechen kann, ist Modeani, weil es den Namen Gottes nicht erwähnt. Und nachher waschen wir die Hände. Erst nachdem, dass wir die Hände gewaschen haben, können wir einen Segensspruch sprechen. Richtig? Im Talmud steht nicht so. Die Gemorre sagt, die erste Sache ist Elokai Neshomo. Okay. Nach Elokai Neshomo, wenn man recht wach ist, man hört der Hahn schreien, jetzt weiß man der Wecker, ja, und den Wecker schlagen, hat man einen Segensspruch, Baruch Ato Hashem Elokeinu Melech Ba'olam, Asher Nosana Sechvi Vino Labchin Ben Yom Ben Loilo. Sechvi ist so ein interessantes Wort. Eigentlich kommt das aus dem Tanach, im Buch Iyov. In Iob ist ganz deutlich, dass Sechwi, das Herz, das Verständnis, weil Herz poetischerweise das Verständnis bedeutet, in dem alten Brauchtum. Aber das heißt auch in Altarabisch etwas, das schreit. Ich habe es dann nachgucken lassen von einem Semitik-Experten, der hat versucht, das nachzuforschen. Ich bitte um Entschuldigung, ich werde hoffentlich eines Tages auch greif werden. Die Haare fangen schon an aufzuweisen. In Arabisch hat sich das so verwendet, als ein alter Mann, der so viel klagt. Das ist Sachwa. So hat man mir das gezeigt. Etymologisch ist sich das ändert. Und der Hahn, der schreit ja am Morgen, und das wäre dann der Ursprung von diesem Wort, noch lange vor dem heutigen Arabisch. Darum hört man den Hahn, macht man diesen Singspruch. Öffnet man die Augen, weil die erste Sache nicht, dass man die Augen, man erst wacht und auflassen, öffnet man die Augen. Vokach Ibrim. Und dankt Gott dafür, dass er dem Blinden sehend, die Kraft zu sehen gibt. Kleidet man sich, heute haben wir alle Pyjamas, das war nicht immer so. Die Leute haben weniger Auswahl gehabt. Man hat nackt, gehen schlafen und hat sich so verdeckt. Hat man sich dann gekleidet, wenn man noch im Bett war. Manche Leute, die sich das nicht anders leisten konnten, haben sich wahrscheinlich auch sogar mit der Decke gekleidet. Das war das gleiche Kleid. Sagt man mal Bisharumim. Fangt man an aufzustehen, aber noch auf dem Bett, und das Bett war ja auf dem Boden wahrscheinlich, also ganz nah beim Boden, er steht auf, Matir Asurim, der hat die Gefesselte befreit. Steht er auf dem Boden, Zaukev Kefufim. Entschuldigung, Matir Asurim, er fängt an zu bewegen, Zaukev Kefufim, er stellt sich gerade auf dem Bett, und wenn er dann auf dem Boden ist, Rokau Rotanamoim. Dann, er tut seine Schuhe an, hat er noch einen Segenspruch. Die Gurte, noch ein Segenspruch. Und sein Hut, noch ein Segenspruch. Und dann erst geht er und wascht sich seine Hände und wascht sein Gesicht. Nach dem Händewaschen kann er alles was wir da machen. Wascht sein Gesicht und macht er dann diesen langen Segenspruch, den wir am Ende haben von den Morgensegensprüchen. Und so weiter. Das ist ein langer Segenspruch, ein langer Text. In andere Worte, wenn wir die Segensprüche anschauen, wie sie anfänglich gesprochen wurden, wurden sie zu Hause gesprochen und sie wurden nicht zusammengesprochen, sondern je nachdem, wenn man etwas erfahren hat, hat man den entsprechenden Segensspruch gesprochen. Wieso haben wir dann die Segensprüche in einem Siddur? Und sogar nachdem, dass wir die Tfilin anziehen in der Synagoge? Das war das Thema einer Kontroverse im Mittelalter. Der älteste Siddur, den wir haben, ist der sogenannte Seder Rav Amram Gaon. Rav Amram Gaon lebte im 9. Jahrhundert, 9. 10. Und er bekam einen Brief aus Spanien. Sie haben eine Frage gestellt. Im Talmud steht auch, wir haben bisher die Stelle in Bruches auswendig angeschaut. In der anderen Stelle, die ich erwähnt habe, Menoches, im Traktat Menoches, mehr als der Talmud, man soll täglich 100 Segensprüche sprechen. Ja, da muss man etwas sagen, einen Text haben. Die Leute wissen nicht genau, was zu sagen. Hat man aus Spanien geschrieben, würde der hochwertige Rabbiner, Bamungon, Leder von Israel, bitte auch uns etwas lehren, können wir eine Liste von Brokers haben. Und er hat dann angefangen, diese Liste zu schreiben. Aber unter den Fragen, die man gestellt hat, war auch, in Spanien hat sich der Minhag entwickelt, dass man in der Synagoge diese Segenssprüche gesprochen hat. Weshalb? Sehr einfach. Die Leute hatten keine Siddurim. Heute hat jeder ein Siddur zu Hause. Will man sie zu Hause sprechen, öffnet man den Siddur und spricht sie. Aber damals gab es überhaupt keine Siddurim. Sie wurden noch nicht erfunden. Oder falls sie erfunden wurden, waren sie so seltsam, dass wir bis heute nicht wissen, dass es so ein Siddur gab. Viel eher war es eine ganze Kunst, um Shaliach Zibur zu sein, ein Chazen zu sein, ist heute weiterhin eine Kunst. Aber damals hatte man weder die Noten auf Papier, noch den Text auf Papier. Nicht nur die Präsentation musste man gut geübt haben, sondern man musste auswendig die Broches kennen, verschiedene andere Texte kennen und manchmal Texte zusammenstellen. Wenn Sie sich überlegen, dass es interessante Halochas gibt, wie zum Beispiel der, der im Gebet sagt, genau wie du dich erbarmst über die kleine Vögele, wobei es eine Mitzwe gibt, man soll sie nicht wegnehmen im Beisein der Mutter, man muss die Mutter erst wegschicken. Du hast dich erbarmt über den Vögelnest, habe Erbarmen auf uns. Man schafft ihn aus, wenn man lässt ihn schweigen, man macht ihn schweigen. Was ein interessanter Loch ist, ich weiß nicht, wir haben nie die Gelegenheit, um so ein Gebet zu sprechen. Im Siddur habe ich nie ein Gebet gesehen, wo geschrieben ist, eigentlich soll man das nicht sagen, das wurde geschrieben von X oder Y, wurde gesagt, eine Gemeinde soll man nicht machen. Das gibt es einfach nicht. Und der Grund, dass die Gemore darüber spricht, ist nicht, weil es mal so ein Gebet gab, sondern weil die Chazonim die Pflicht hatten, Gebete zusammenzustellen. Man hat Gesetze gehabt, wie man das Gebet spricht. Es gab Anfang und Ende von verschiedenen Gebeten, aber dann musste man das ergänzen. Und deshalb verlangte es ein sehr großes Wissen, poetisches Wissen, emotionelles Wissen, ja, wie die Gefühle anzusprechen und auch ein textuelles Wissen. Und jemand hat mal sich vorgestellt, das wäre ein schönes Gebet. Das ist im Verletzen der Gesetz, wie die Chazonen im Gebete schreiben. Also man musste viel, viel wissen. Rav Amnon hat dann diese Liste zuerst zusammengestellt. Und auf der Frage, ob man in der Synagoge die Broches sprechen soll oder nicht, hat er geantwortet, dass das eine gute Sache wäre. Warum? Die Leute, die Broches nicht gekannt haben, haben sie sonst überhaupt nicht gesprochen. Wer hat die Broches zu Hause sprechen können? Merchazen? Ein paar andere Talmide Chachomim? Es war eine seltsame Sache. Wenig Leute haben diese Broches sprechen können. Was verliert man aber, wenn man sie in der Synagoge sagt? Sie sind nicht mehr verbunden mit besonderen Ereignissen. Es ist nicht mehr ein Segenspruch, den man spricht, wenn man die Schuhe angezogen hat oder auf den Boden geht. Sondern jetzt ist es eine Liturgie, die man in der Synagoge spricht, weil ich vor einer Halbstunde etwas erfahren habe. Deshalb gab es eine Kontroverse, die Jahrhunderte gedauert hat. Rambam zum Beispiel war sehr, sehr dagegen, dass man die Segenssprüche in der Synagoge so sprechen soll. Man soll sie sprechen, wenn die Ereignis, die verpflichtet, diesen Segenspruch zu sprechen, vorkommt. Und nicht sie gruppieren in der Synagoge. Übrigens, jemand, der zum Beispiel in seine Kleider eingeschlafen ist und sich am Morgen deshalb nicht kleidet, soll er diesen Segenspruch auch machen, von Malbisch Arumim oder nicht? Auch das ist ein Teil der Kontroverse. Unser Minhag hat sich entwickelt, dass wir diese Segenssprüche ein bisschen anders sehen, wie sie, wir würden sagen anscheinend, Rambam würde sagen scheinbar, Entschuldigung, umgekehrt, Rambam würde sagen anscheinend und wir würden sagen scheinbar, vorgestellt werden im Talmud. In der Gemore sieht es aus, dass man sie unbedingt dann spricht, wenn die Ereignis vorgekommen ist, die verpflichtet, den Segenspruch zu sprechen, oder die Gelegenheit gibt, diesen Segenspruch zu sprechen. Aber nicht so verstehen wir die Gemore heute. Wie der Minhag sich verbreitet hat in ganz Klal Yisrael, und das folgt eigentlich die Lehre von Rav Amram Gaon, bilden diese Broches nicht nur eine Dankbarkeit für, was ich heute Morgen selber persönlich erfahren habe, sondern eine Dankbarkeit für die Güte Gottes. Menschen erfahren diesen Dingen. Und auch wenn ich heute vielleicht keine Schuhe angezogen habe, weil ich bin sogar mit meinen Schuhen angeschlafen, das war ganz müde. Ja? Aber andere Leute haben heute Schuhe angezogen. Oder jemand, der im Krankenhaus liegt und nicht aufgestanden ist, sondern betet, während er auf dem Bett liegt. Auch er kann sagen, aber Gott in seiner Güte erlaubt, so vielen Leuten aufzustehen. Und auch ich in der Vergangenheit bin aufgestanden und werde, so Gott will, wieder aufstehen. Und darauf macht er den Segensspruch. Das ist die Interpretation, wie wir sie haben, nach der Haloche, nach dem Minhag, wie das verbreitet ist in ganz klar Israel. Das heißt, heute sehen wir diese Segensprüche nicht notwendigerweise als individuelle, separate Segensprüche, sondern vielleicht bilden sie eine Einheit. Ich sage vielleicht. Warum? Wenn ich nur ein paar der Segensprüche gesprochen habe und unterbrochen wurde, soll ich die anderen aufsprechen oder nicht? Soll ich wieder am Anfang anfangen? Machen wir eine Analogie mit dem Stehgebet. Wenn jemand Shmoneh Esrei anfängt und dann unterbrochen wird, macht er einfach weiter. Es gibt Unterbrechungen, die erlauben, einfach weiterzumachen, aber eine halbe Shmoneh Esrei ist keine Shmoneh Esrei. Dann müsste man wieder anfangen. Nicht so bei diesen Segensprüchen. Die Segensprüche wurden so geschrieben, so verfasst, dass sie je einzeln auf sich stehen. Man kann also zwei sprechen, dann noch zwei, dann fünf und so weiter. Im Grunde genommen, in der Basis-Haloche sind diese individuellen Segensprüche, die verbunden sind mit dem täglichen Ablauf. Und das ist wichtig für uns. Ich wurde mehrmals angesprochen von Leuten, die gefragt haben, ja, ich habe Mühe mit dem Gebet. Ich möchte gerne dankbar sein für meine Gesundheit, für die kleinen Dinge im Leben. Ich möchte meine Dankbarkeit äußern. Aber ich komme in die Synagoge, dann sind wir schon bei Ibn Sa'oran. Ich komme zu Musaf und ich finde überhaupt nicht die Möglichkeit, in den Text um diese Art Dankbarkeit zu äußern. Richtig. Wenn man eine Stunde früher kommt, entdeckt man, nicht einmal eine Stunde, eine halbe Stunde, entdeckt man, dass es die Morgensegensprüche gibt. Wie ist es mit dem Asher Yotza? Ich glaube, Asher Yotza ist nicht nur der Segensspruch, den wir am öftesten sprechen oder sprechen sollen, sondern auch einer der schönsten Segensprüche, die ganz, ganz direkt dieses Bedürfnis und Dankbarkeit ansprechen. Ja? Gott hat erschaffen in uns viele Höhlen und Gefäße und wenn etwas dort blockiert wird oder etwas öffnet sich dann im falschen Moment, haben wir eine Katastrophe. Es gibt hier Ärzte im Saal, die das in größeren Details dokumentieren können. Ich spare Ihnen diese Details, aber jeder von uns hat mal etwas erfahren, wo man erinnert wird, wäre es nur etwas so Einfaches wie eine etwa längere Grippe als gewöhnlich. Und man merkt, aufstehen ist nicht selbstverständlich und noch andere einfache Dinge sind nicht selbstverständlich. Und dann finden wir die Möglichkeit, diese Dankbarkeit zu äußern, wenn wir den Asher Yotza und die anderen Broches von morgen sprechen. In anderen Worten, dass diese verbunden sind mit dem täglichen Ablauf, ist wichtig. Aber sie haben auch eine Schönheit als Einheit. So haben Kabbalisten eine große Sache daraus gemacht, dass die Birkos HaShachar, die anfangen mit Asher Nosan Lasech Vivino, bis Hamabi Shene, bis im letzten diesen Segensprüche, dass es 15 solche Segensprüche gibt. Die Zahl 15 ist eine Zahl, die wir aus der Tradition mehrmals kennen. Zum Beispiel gab es 15 Stufen von dem sogenannten Frauenhof im Beis HaMikdash, im Tempel, bis zum zentralen Hof, bis der Asur. 15 Stufen. Es gibt auch in Tehillim eine Liturgie von 15 Kapiteln. Die 15 Shire Hamalos bilden eine große Liturgie. Das könnte mal das Thema eines anderen Vortrages werden. Im Yishtabach-Segenspruch, das wir am Ende der Psuke des Imre sprechen, gibt es 15 Lobpreise, 15 Worte des Lobs. Dieses Begriff von den 15 Stufen finden wir also hier zurück. Wir können in dieser Hinsicht die 15 Segenssprüche als Schritte betrachten, Stufen betrachten, die uns erlauben, in die Synagoge oder ins Gebet einzutreten. Noch ein Schritt und noch ein Schritt höher, bis ich auf dieser Ebene bin. Ich bin im zentralen Hof. Jetzt bin ich da angekommen, jetzt kann ich beten. Jahrhunderte früher, vor dem dass dieser Gedanke veröffentlicht wurde, schrieb Rav Saadia Gaon im 11. Jahrhundert, 10. 11., dass wenn man nicht nur diese 15 Segenssprüche betrachtet, sondern auch drei andere sehr wichtige Segenssprüche des Morgens, nämlich Elokeinu Shamo und die zwei Segenssprüche über das Lernen der Tora, die Birkas HaTorah, zusammen betrachten, haben wir wie viel? 15 plus 1 plus 2 ist 18. Genau wie die ursprüngliche 18 Segenssprüche der Shmoneh Esre. Heute haben wir zwar 19, aber ursprünglicherweise waren sie 18. Deshalb bilden diese 18 Segenssprüche eine Art Shmoneh Esre. Soweit, dass wir daran erinnert werden, dass wenn Sie den letzten Segensspruch von dieser Sammlung anschauen, Hamavir Shenu, wenn Sie bis am Ende Baruch Atu Hashem Gomel Chasudim Tovim Lamo Israel, direkt anschließend danach gibt es ein kleines Gebet. Eigentlich ist das ein freies Gebet. Man wird ausdrücklich in der Halacha eingeladen, hier zusätzliche Wünsche einzugliedern. Ja, Yirotzenil von Echo Hashem Elokei Velokei Vesai, es sei deine Wille, ewige, mein Gott und Gott meine Väter, dass du mich heute und jeden Tag rettest vom frechen Menschen und so weiter, wird man eingeladen, hier eigene Gebete einzugliedern. Genau wie auch im Shmoneh Esre, wir eingeladen werden, die eigenen Bedürfnisse unter mehr besonders dann einzugliedern, wenn wir das Elokei mit Zorg sprechen. Das letzte Stück nach dem letzten Segensspruch der Shmoneh Esre. In anderen Worten widerspiegelt diese Reihe von 18 Segenssprüchen die Shmoneh Esre noch besser. Es ist wie eine Art kleine Shmoneh Esre zur Vorbereitung der Großen, die nachher kommt. Gut. Das heißt, obwohl die Segenssprüche ursprünglich separat waren, sie auch zusammen als Einheit zusätzliche Bedeutung gewonnen haben. Sie wollen etwas verstanden?
So wäre, dann hätten doch die Wir diese Präsentation noch nicht woanders hingestellt. Ach. Eine Einheit wäre.
Es war mal so, dass die Bürgerversorger nicht vor den Segenssprüchen am also nicht von den Morgensegensprüchen gesprochen wurden, sondern nachher. Anschließend nachher. Es gibt einige aschkenesischen Gemeinden, die noch immer diesen Brauch haben. Direkt nach, wir sind schon gewohnt, dass manche Gemeinden etwas eigenartige Bräuche haben. Ja? Direkt nach Gomel Chasudim Tovim Lamo Israel fängt man an mit Birkas HaTorah. Warum dann? Weil nachher das Lernen erfolgt. Wir haben ganz am Anfang gesagt, eine der Art Texte, die wir im Gebet eingliedern, sind Lerntexte, richtig? Und wir lernen, vor dem, was wir lernen, müssen wir diese Sprüche machen. Was ist geschehen? Warum machen wir die Birkas HaTorah früher? Das ist eine interessante Frage. Wir machen Elokai, Neshama machen wir später als in Zeiten der Talmud. Die Birkas HaTorah machen wir früher. Warum diese Umwandlungen? Das Leben hat sich geändert. Wie hat sich das Leben geändert? Wir haben Sidurim heute. Und die Sidurim haben große Änderungen gebracht. Was heißt das? Eigentlich gibt es zwei Gründe, weshalb wir unsere Hände am Morgen waschen. Ein Grund ist, weil sogenannt Guachwo, man schlaft, ein schlechter Geist, manche Quellen haben statt Guachwo, habe ich gehört, ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe gehört, es gibt Quellen, die Reachwo, ein schlechtes Geruch haben, ich weiß nicht. Wenn ich nicht die Quelle sehe, kann ich nur berichten, dass ich gehört habe. Aber das ist eine Sache, eine Kategorie, ein Grund. Was ist der zweite Grund? Wenn wir schlafen, unsere Hände werden nicht notwendigerweise bei sich gehalten. Was hat das mit den Brokkos zu tun? Vor dem, dass es Sidurim gab, wer hat Brokkos gesprochen? Wer hat die Brokkos, die man zu Hause spricht, sprechen können, wenn es noch keine Sidurim gab? Die größte Talmidei Chachomim. Besondere Leute. Die haben das Privilegium gehabt, nicht nur die einfachen Brokkos zu lernen, sondern auch die Brokkos, die man zu Hause spricht. Große Tzadikim, anfänglich hat nicht jeder die Erlaubnis gehabt, alle Brokkos zu sprechen. Und jemand, der auf so einer Ebene war, die Brokkos zu sprechen, er hat auch gewusst, was er mit seinen Händen tut. Er hat gelernt, seine Meditationen weiterzuführen, auch wenn er schläft. Mit der Popularisation der Brokkos haben einerseits mehr Leute die Verordnung, dass man täglich 100 Brokkos machen soll, erfüllen können. Aber dafür, wenn das eine Massensache wird, kann man nicht mehr darauf vertrauen, dass jeder Mann so viel Kontrolle über seine Hände während seinem Schlaf hat. Und deshalb musste man plötzlich erst die Hände waschen und nachher Elokai Neshama sprechen. Wenn das nach dem Händewaschen kommt, dann haben wir auch andere Brokkos, die früher kommen. Alles ist dann in die Synagoge gekommen erstens. Man hat in der Synagoge hat man die Segensprüche gesprochen, so haben die Leute das gelernt. Wenn Sidurim mehr verbreitet wurden, haben Leute wieder zu Hause beten können. Und wenn jemand, schaut in der Gemorre, die Leute sind aufgestanden, wenn es noch dunkel war. Ja? Und kamen in die Synagoge noch vor Sonnenaufgang. Man hatte kein elektrisches Licht, Kerzen waren teuer. Nicht jeder hat sich das leisten können, während der Nacht Licht zu haben. Musste man Tageslicht so gut möglich nützen. Aber langsam, wenn die Weltzivilisation sich entwickelt hat und Menschen angefangen haben, ein bisschen später aufzustehen oder rauszugehen aus dem Haus, sie hatten nicht zu Hause, gab es Leute, die wollten Tora lernen vor dem offiziellen Gebet. Ist Birkas HaTorah vorher gekommen. Aber wir haben noch immer alte Sidurim vor 500 Jahren zum Beispiel, die Birkas HaTorah als Ende der Segensprüche haben und nicht für. Und dann sehen sie direkt wieder Zadigon, wie sie hat sehen können, als eine neue Art Einheit von 18 Segensprüchen. Gut, jetzt möchte ich über drei besondere Segensprüche sprechen. Sie haben am Anfang gesagt, dass alle Segensprüche fast mit einer Bibelformel enden. Jede Ausnahme ist eine bedeutende Ausnahme. Täglich gibt es drei kleine Ausnahmen. Baruch atu Hashem Elokeinu Melech Ma'alom, Shelo Osani Goy Nochri Yenach Minhag, Shelo Osani Oved, Shelo Osani Isho oder Frauen sagen, Shelo Osani Kirsana. Was ist der Grund, dass wir solche außergewöhnliche Segensprüche haben? Sie sind außergewöhnlich nicht nur, weil sie keine Bibelformel haben, sondern weil sie sich im Negativen äußern. Nicht gelobt bist du Ewiger, der mich Jude gemacht hat, sondern der mich nicht Jude gemacht hat. Warum wird das im Negativen geäußert? Das stört schon eine lange Zeit die Tfile lernen.
So.
Eine Theorie wurde von Rabbi Yoel Tzirkis vorgeschlagen. Rabbi Yoel Tzirkis war der Autor vom Kommentar Bach. Ja? Hat vorgeschlagen, dass wir hier, wie das aus der Gemara sich herausweist, eine Einstufung haben. Erstens haben wir es gibt eine sehr große Kategorie. Alle Nichtjuden in der Welt. Und wir sind separat. Wir haben das gute Glück, die Nichtjuden haben nur 7 universelle Mitzvahs, die Sheva Mitzvahs Menor. Wir haben mehr Mitzvahs, sind in einer Gruppe, wir können dafür Gott loben. Dann haben wir noch eine kleine, unter diesen Leuten gibt es die Knechte, die haben gleich viel Mitzvahs wie Frauen, haben alle Verbote fast, also alle Verbote, ja, und viele der Gebote, aber nicht die zeitgebundene Gebote. Sie sind eine bevorzugte Kategorie, sie haben mehr Mitzvahs als die Nichtjuden, aber sie haben nicht alle Mitzvahs und sogar sind sie nicht ganz frei. Die, die auch noch freie Leute sind, machen noch einen Senkspruch. Sehr wunderschön. Und Männer, die mehr Pflicht haben als Frauen, machen noch einen Segensspruch. Im Talmud werden Sie Sherosanikir Zelno nicht finden. Das ist ein sehr interessanter Segensspruch. Aber wir haben diese Einstellung. Sagt der Bach, würde jemand anfangen und sagen, gelobt bist du Ewiger, der mich Jude gemacht hat. Da haben wir mit diesem einen Segensspruch alles schon eingeschlossen. Ich kann nicht mehr nachher sagen, der mich einen freien Mann gemacht hat, weil wenn ich gesagt habe, ich bin ein Jude, schließt es schon alles an. Und vermutlich würden dann Frauen den alternativen Segensspruch machen, der mich eine Judin gemacht hat. Und weil wir aber mehr Segenssprüche wollen, wurde es im Negativen geschrieben. Das ist so ungefähr sehr schön. Es erklärt, wir wollen unsere 100 Segenssprüche haben. Es erklärt eine Funktion von diesen Segenssprüchen, aber vielleicht reicht es nicht. Vielleicht wollen wir noch eine Gedanke haben. Sagt der Taz, in Antizipation, also nicht nur Antizipation, es gab öfters nach der Erfindung der Buchdruckkunst Zensoren, die nicht ganz zufrieden waren mit diesem ersten Segenspruch. Shelo Sani Nochri oder Shelo Sani Goy. Es wurde in den letzten 500 Jahren vermehrt zensorisiert. Es gab sogar Foren, die gegen den Bach als Segenspruch Shosani Israel oder Shosani Yehudi hatten. Und es war nur eine Zensur, das war nicht, was die Leute tatsächlich gemacht haben. Ja. Aber sagt der Bach, nein, er hat falsch verstanden. Shalosani noch, würden wir statt Shalosani noch einen Segenspruch machen, gelobt ist der Ewige, der mich Jude gemacht hat, dann würden wir damit den Eindruck geben, dass wir sind glücklich, wir sind Juden, weil sonst wären wir nichts. Aber die Nichtjuden sind nichts. Die Nichtjuden sind ein Teil der Vielfalt, der menschlichen Vielfalt, die Gott in der Welt erschaffen hat. Wir wollen Gott loben für seine Vielfalt. Und deshalb haben wir die Einstufung, damit wir so viel möglich Segenssprüche machen können, in diesem Hinsicht, 3, um zu zeigen, dass wir diese Vielfalt anerkennen. Nicht, dass der Nichtjude keine Rolle hat, sondern ich habe das zusätzliche Glück, ich habe mehr Mitzvahs. Das ist schon zusammen mit dem Bach noch eine bessere Erklärung. Aber im 19. Jahrhundert hat Schopenhauer eine Verbindung gemacht zwischen diesen Segensprüchen und eine griechische Quelle. Komisch. Platon hat Dankbarkeit geäußert, dass er war kein Tier, er war kein Barbarier, er war ein Grieche, dafür war er ganz zufrieden und noch andere solchen Dingen. Hat Schopenhauer gedacht, das würde zeigen, dass es einen Einfluss gibt vom Judentum auf Platon. Ich wäre ganz stolz gewesen, wenn das korrekt wäre. Vielleicht hat das Judentum einen großen Einfluss auf Platon gehabt, ich weiß es nicht. Aber dieser Einfluss hat das Judentum auf Platon nicht gehabt. Warum? Weil, wie es im Talmud und in der Tosefta auch steht, wurden diese Segenssprüche gelehrt als Aufgabe von entweder Rabbi Yehuda oder Rabbi Meir. Die lebten groß im 2. Jahrhundert. Und das ist ein paar Jahrhunderte zu spät, um Platon zu beeinflussen. Immerhin, weil Schopenhauer diese Verbindung gemacht hat, haben Leute angefangen zu suchen. Und langsam an hat man Texte gefunden, die sich mehr dazu eignen, um eine Verbindung zu machen. Man findet tatsächlich Texte, wo, also die Griechen haben nicht Gott, sondern die Götter gedankt, dass sie nicht kein Tier gemacht wurden, kein Barbarier, keine Frau, also erstens keine Sklave, keine Frau. Wir haben die gleiche Progression, also dass wir mit Tieren hier nicht erwähnen, wir sprechen nur über Menschen, aber wir haben die gleiche Progression. Und es haben Leute sich vorgestellt, vielleicht haben die Rabbiner jener Zeit einen griechischen Segensspruch übernommen. Das ist höchst unwahrscheinlich. Warum ist das höchst unwahrscheinlich? Weil diese Segenssprüche im Talmud erst 300, 400, 500 Jahre vorkommen, nachdem, dass diese Segenssprüche im Umgang waren unter den Griechen. Es ist höchst unwahrscheinlich, unvorstellbar, dass in einer Zeit, in welcher unsere Vorfahren so gelitten hatten, von der greco-rumänischen Kultur und Herrschaft, dass es so eine Spannung gab zwischen uns und dem Greco-Romanen, dass man nichts Besseres finden soll, als einen Segensspruch zu übernehmen von diesen Heidenen. Das wäre komplett unvorstellbar. Deshalb blieben diese Segenssprüche ein bisschen eine Enigma, bis Rabbiner Jakobson, Christopher Jakobson, vorgeschlagen hat, ohne das ganz genau im Griff zu haben, vorgeschlagen hat, vielleicht sind diese Segenssprüche eine Polemik. Und zwar ganz besonders eine Polemik gegen den Christentum. Warum? Weil im Christentum sehr viel über das Universelle gesprochen wird. Als das Christentum sich vom Judentum abgewendet hat, haben sie viel gesprochen über die Gleichheit von allen Leuten. Das war ja die Mission, um so viele Anhänger möglich zu haben. Und deshalb würde das eine Polemik sein, zu zeigen, wir schätzen die Vielfalt. Interessanter Gedanke. Aber es fehlt eine exakte Stelle. Wenn das eine Polemik ist, muss man eine exakte Stelle haben. Diese Stelle fand Rabbiner Freundin. Genau in, ich finde es ganz komisch, aber hier werde ich aus dem Neuen Testament zitieren. Die Gemara macht das auch an einer Stelle. Sie erinnern sich noch, wenn wir Masechet Shabbos gelernt haben und Rabbiner Levinge war zu Besuch. Und wir haben dann eine Stelle dort gelernt, plötzlich sagt er, das kommt aus dem, wie heißt es, die Predigt auf dem Berg. Die Gemara zitiert auch polemisch, um zu zeigen, was nicht eingehalten wird und was nur behauptet wird und nicht korrekt ist und so weiter. Also ich werde das Gleiche machen, ich nehme aus der Gemara hier den Hinweis. Im Brief an den Galatien, im dritten Kapitel, Ende des dritten Kapitels, vertretet Paulus die christliche Haltung, dass das Gesetz nicht mehr bindend ist und dass nicht nur Juden angesprochen werden, sondern alle Leute, es macht keine Differenz zwischen Juden und Nicht-Jude. Und dabei sagt er ganz besonders, ihr steht alle hier, macht nicht aus, Jude oder Grieche, jemand, der ein Sklave ist oder ein freier Mensch, Mann oder Frau, alle sind gleich. Das Einzige, das wichtig ist, nicht ob man das Gesetz einhält, sondern das Einzige, das wichtig ist, ist Glaube. Rabbi Meir zum Beispiel war jemand, der viel Kontakt hatte, versucht haben, die jüdische Gemeinde zu schützen von der Gefahr dieser Missionäre, von den jüdischen Christen noch von jener Zeit. Und man kann sich gut vorstellen, dass es schwierig war, anfänglich zu unterscheiden zwischen Juden, die dem Judentum treu bleiben, und Juden, die sich abgewendet haben von Judentum und nur versuchen, die Formen des Judentums zu verwenden, um andere Juden mitzuschleppen in ihre neue Glaube. Das gibt es heute in einer anderen Form weiterhin leider. Deshalb wurde zum Beispiel Wilhelm Alschinim eingegliedert in der Schmonese. Ein jüdischer Christ konnte nicht als Hasen im guten Gewissen sich selber verfluchen und Wilhelm Alschinim sprechen. Wilhelm Alschinim fängt nicht an zu Wilhelm Alschinim. Das ist eine korrigierte Version. Eigentlich hieß es ursprünglich Wilhelminim, Wilhelm Schimodim. Den Abtrünnigen und den, wie heißt das, die eine, was? Konvertierten, ja, aber wegkonvertierten, ja? Gäbe es keine Hoffnung. Wir haben das nicht sagen können. Aber inzwischen war der Hasen schon da in der Synagoge, eine Halbstunde. Was einen guten Eindruck machen können auf vielen Leuten. Vielleicht hat er schon eine Freundschaft gemacht mit ein paar Leuten und schon etwas eingeladen zum nächsten Seder, der mit dem jüdischen Seder nicht viel zu tun hat. Mit diesen Segenssprüchen, die man dann in der Synagoge sprechen soll, so würde ganz deutlich sein, ganz am Anfang, auch der nicht dran ist, würde man gleich sehen, ob er diese Segenssprüche gesprochen hat und die Vielfalt und unterschiedliche Pflichten der Menschen anerkennte oder nicht. Diese Segenssprüche, wie der Taz sagt, sind ein Pfeil der menschlichen Vielfalt. Dass es unterschiedliche Pflichten zwischen Menschen gibt, ist etwas, das wir feiern. Wir sind dankbar für Vielfalt. Wir sind nicht alle gleich. Wir sind nicht Klone. Auch Nicht-Juden haben eine Rolle in der Welt, nicht nur Juden. Genau wie der Taz das sagt. Und damit, wie auch mit vielen anderen Gebeten übrigens, äußern wir unsere dauernde Loyalität, Verbindung mit der Pflicht, die Tora einzuhalten. Deshalb finden wir diese drei Segenssprüche nicht an der gleichen Stelle im Talmud, wo die Morgensegensprüche aufgelistet werden, sondern in einer anderen Stelle, im Traktat Menuchos, wo die Pflicht gelehrt wird, dass man 100 Segenssprüche pro Tag sprechen soll. Das gehört dort. Das wird nicht zu Hause gesprochen, wenn man aufsteht. Er steht auf und er merkt, er ist Jude und dann soll er sagen, ich bin dankbar, dass ich nicht Jude bin. Ja, so steht nicht irgendwo, ja? Man weiß, was man ist. Sondern man kommt in die Synagoge und unter den Menschen segnet man. Das sind diese Segenssprüche. Zusammen wurden sie dann zu einer Einheit. Und tatsächlich, bei Sfardim ist die Ordnung ein bisschen anders als bei uns, aber viel macht es nicht aus. Die wichtige Sache ist, dass wir all diese Segenssprüche haben, weil sie uns erlauben, für einfache Dinge Dankbarkeit zu äußern, sowohl weil wir sie normalerweise erfahren, als auch weil es diese Erfahrungen in der Welt gibt, dankbar zu sein für die Identität, für die menschliche Vielfalt. Und das sind Stufen, auf welche wir hinaufsteigen, als wir mit unserem Gebet anfangen. Und zuletzt nicht zu vergessen, es ist etwas, das vielleicht ein Modell schon darstellt, zu denken an Schwule Esse. Schwule Esse ist etwas, das die Struktur von Schwule Esse ist auch eine sehr, sehr bewusste Struktur und deshalb, dass wir denken sollen an diese Struktur, ist auch eine wichtige Vorbereitung für das Gebet. Ich beende jetzt diesen Schwur mit einer, ich möchte Sie einladen, Fragen zu stellen, aber auch mit dem Wunsch, dass wir die Zeit nehmen werden. Nur ein paar Sekunden extra reichen, damit, wenn wir die Worte eine Bruche sprechen, wir bewusst werden sollen, was die Bruche bedeutet. Aber wenn es nur so weit ginge, dass wir uns überlegen, was die Worte Baruch Atu Hashem Elokeinu Melech Olam bedeutet, was für eine Erneuerung die Anshei Knesset HaGdolah damit gebracht haben, das, diese Gedanken für uns zugänglich zu machen. Wenn es nur das ist, dass wir bewusst sind, dass wir vor Gott stehen, der Elokeinu Melech Olam ist. Wir stehen nicht einfach. Manchmal heute, in der heutigen Zeit, wenn wir von Gott sprechen, äußern wir uns, wie es um einen Freund geht, ein guter Freund, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, ein älterer Bruder oder Schwester. Wir stehen nicht vor einem älteren Bruder oder Schwester oder einem guten Freund oder einem Klassenfreund, sondern Elokeinu Melech HaOlam, unser Gott Allmächtige, der Herrscher des Alls, der ganzen Welt. Aber ihn können wir direkt ansprechen. Baruch Atu Hashem, du, Ewiger. Wenn es nur dafür, wenn wir nur so weit sind, lohnt es sich schon, dass wir uns damit investiert haben. Und wenn wir noch weiter gehen, hine, Matoru, Manoim. Wenn Sie Fragen haben, möchte ich gerne versuchen, sie zu beantworten. Keine Frage? Ja, doch. Asher Yota ist auch in der Gemara aus dem Brochen. Aber Asher Yota ist deutlich verbunden mit in die Toilette gehen. Das ist deutlich damit verbunden. Wir machen das hier aus am Morgen, weil die Nacht vorbei ist, wir vielleicht während der Nacht rausgegangen sind, aber die ganzen Ursachen sind in der Gemara. Die Gemara bringt sogar, das ist interessant, was Sie das fragen, die Gemara bringt sogar eine Meinungsverschiedenheit, ob man als Endung dieser Brüche Rofe Cholbosor haben soll oder Maflila Asos. Und sagt die Gemara, sind beide sehr gute Enden. Richtig, sagt Rav Pomer, wir sagen beide zusammen. Und das wird in einigen Regeln